Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten. Ich habe heute eine Gästin, die ist Pädagogin und Germanistin. Sie arbeitet in einer Familienberatung in Bonn und Hannover und kennt sich sowohl mit den breiten Fragestellungen von Eltern aus, als auch mit Diagnostik. Sie ist selbst Mutter, Autorin von Fachbüchern und Kinderbüchern. Gerade für Kinder, die nicht wie Conny sind, schreibt sie ihre Bücher. Herzlich willkommen, Inke Hummel.
Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Mein Name ist Kathi Ahl. Ich habe das Vergnügen, Ihnen Fragen stellen zu können. Eigentlich haben Sie das Buch erstmal für Eltern geschrieben und das Buch heißt Zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben. Was ist denn zu viel des Guten?
Zu viel des Guten meint für mich, wenn wir den Kindern in der heutigen Zeit nicht dabei helfen, Herausforderungen und unangenehme Gefühle zu bewältigen, sondern das eher für sie übernehmen, sie schnell besänftigen, anstatt auch mal hindurch zu begleiten oder auch sie zu doll animieren, ablenken, wenn unangenehme Gefühle da sind, zum Beispiel durch Stress, Langeweile oder was auch immer da so an Herausforderungen auf die Kinder zukommt.
Und jetzt kommen solche Kinder, die vielleicht ein bisschen überbehütet sind, in die Schule. Und da haben Sie ein passendes Buch geschrieben. Ups, ich komme in die Schule. Mit welchen Gefühlen kommen Kinder in die Schule?
Also ich habe beobachtet tatsächlich in den Beratungen, die häufig starten, wenn die Kinder 4 sind, also noch eigentlich weit weg von der Einschulung, dass Eltern sich heute mehr und mehr Gedanken machen und häufig auch Kinder mehr und mehr Ängste haben vor der Schule. Also viele eher nicht so positiv geframte Gefühle haben, wenn sie an Schule denken. Und ja, manchmal dann schnell der Gedanke kommt, ich muss mein Kind davor schützen, wir müssen das nochmal zurückstellen lassen, Hauptsache aufschieben, anstatt zu gucken, was ist denn da und einen Raum aufzumachen für die Kinder, diese Gefühle wirklich zu fühlen, zu erkennen, auszusprechen und eben auch zu bewältigen.
Als ich Grundschullehrerin war, ich gebe zu, das ist schon einen Moment her, da habe ich gerne mit diesem Bilderbuch gearbeitet, Willi Wieberg kommt in die Schule. Willi Wieberg wohnt bei seinem Vater, dem Vater fällt auf, der wäscht sich immer die Hände, der hängt seine Jacke ordentlich auf, der ist irgendwie ganz anders als sonst. Und er findet dann heraus, dass Willi mit so gemischten Gefühlen auf den Schulanfang schaut. Und er erzählt ihm dann, dass es gerade allen Kindern so geht. Und womöglich geht es der Lehrerin auch so. Die Lehrerin erzählt am ersten Tag in der Schule, sie hat sich ein neues Kleid gekauft, sie war beim Friseur, weil sie ein bisschen aufgeregt war, wie es wird mit dem Schulanfang. Willi kommt nach Hause, schmeißt die Jacke in die Ecke, vergisst die Hände zu waschen und der Vater weiß, aha, die Welt ist wieder in Ordnung, Willi hat keine Angst mehr. Wie kommt es denn, dass Kinder mit solchen Gefühlen nicht mehr gut umgehen können? Also der zweite Titel Ihres Buches ist ja Zu wenig fürs Leben. Woher kommt das?
Ich glaube, das hat sehr, sehr verschiedene Gründe. Und das ist nicht einfach so zu sagen, dass Eltern die zu sehr verwöhnen. Das ist zu simpel. Sondern es hat ja auch die Gründe, dass Kinder heute in der Regel sehr früh sehr viel betreut sind zum Beispiel. Eltern, meistens auch beide, arbeiten gehen, Zeiten fehlen für wirklich die echte Begleitung, wie gehe ich mit solchen Herausforderungen um? Wo will man das im Alltag noch unterkriegen? Der Alltag ist häufig sehr, sehr vollgepackt. Und da wirklich in solche Phasen zu kommen, die das auch aushalten können, das ist heute die Herausforderung, die ich bei ganz, ganz vielen Familien sehe. Und da denke ich, ja, spielt das sehr mit rein, was Sie jetzt auch aus dem Buch gesagt haben. Es ist ja schon wichtig, auch die Kinder mal zu beobachten und dann zu überlegen, wo kann das herkommen und mit ihnen gemeinsam zu schauen, wie kannst du damit umgehen? Das ja versuchen wir, glaube ich, häufig. Es gibt auch alle möglichen Bücher ja zum Thema und Ideen, was man so machen kann. Aber wirklich diese Ruhe miteinander zu haben, wo nicht noch irgendwas anderes reingrätscht, das muss man sich häufig wirklich sehr bewusst holen. Und gerade zum Thema Schulanfang, finde ich auch, muss man sich das sehr bewusst holen. Noch mit reingrätschend die Verantwortung bei sich selber zu lassen, auszuhalten, dass das Kind vielleicht nicht nach zweimal Buch lesen jetzt plötzlich die Idee, in die Schule zu kommen, toll findet, sondern dass das auch bleiben darf, dieses Gefühl, eine ganze Weile und vielleicht jetzt auch in den Herbstferien immer noch so ist.
Es klingt so, als müssten Kinder früh funktionieren und Eltern müssen ja auch funktionieren. Ist dieses Kompensieren von unangenehmen Gefühlen, von schwierigen Situationen auch ein Effekt von schlechtem Gewissen den Kindern gegenüber?
Das beobachte ich so, ja, dass das auch was mit schlechtem Gewissen, mit Schuldgefühlen zu tun hat, aber eben auch mit einem Zeitmangel. Aber es ist so ein bisschen das, was wir zum Beispiel auch kennen aus Trennungsfamilien, ne, wo man dann immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht in so ein Verwöhnen kommt, weil einem das Kind so leid tut. Und das ist eben das, was ich auch sehe und wo ich die Eltern immer mitnehmen möchte, dass sie eigentlich ein Kind, was sie ständig verwöhnen, dass sie dem echt was antun, weil dem viele Dinge schwerer fallen. Und das kann sowas sein wie Freundschaften aufrechterhalten, weil ich mich ja auch anpassen muss an das, was mein soziales Umfeld so möchte. Und wenn ich mich nie gut anpassen muss, kontinuierlich, auf eine gesunde Art, sondern immer nur da ganz doll anpassen und da musst du dich überhaupt nicht mehr anpassen, dann fehlt so dieser Mittelweg, der eben wirklich mit Selbstwirksamkeit und Autonomie auch zu tun hat.
Wenn ich das übertrage auf den Schulalltag, dann habe ich zwei Ideen dazu. Zum einen sind Lehrkräfte auch so, dass sie überkompensieren, dass sie zu vieles Guten tun. Und zum anderen haben Lehrkräfte ja dann diese Eltern und diese Kinder in der Schule. Lassen Sie uns mit der Frage beginnen. Also dieses vielleicht etwas verwöhnte Kind mit Eltern, die überkompensieren, kommt in die Schule. Welche Herausforderungen bringt das für Lehrkräfte?
Also das ist was ich auch in Fortbildung mit Lehrkräften oder Personal aus der Nachmittagsbetreuung immer sehr intensiv angucke, weil das auch eine Beobachtung ist, die ich da immer höre. Und dann möchte ich da immer erstmal die Herzen dafür öffnen, dass das nicht Eltern sind, die einfach ihren Prinzen oder ihr Prinzesschen auf den Sockel stellen, sondern dass das eben Gründe hat, wo das herkommen kann, dass das heute auch vermehrt so der Fall ist. Und dass es nicht hilft, wenn wir denen mit flapsigen Wörtern oder ne, sowas begegnen, sondern wirklich mit so einem Mitgefühl, wo das vielleicht herkommt, damit wir sie auch abholen können und sie ermutigen können, dass eben ein auch fürs Kind und auch für die Eltern-Kind-Beziehung besserer Weg ist, auch mal was zuzumuten und zu gucken, wie kann ich eben irgendwas schaffen, anstatt es zu übernehmen und immer wieder so ins Vermeiden zu gehen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und da schaue ich mit Fachkräften zum Beispiel hin, ja, wie kann man in so ein Gespräch gehen, dass man die Eltern nicht gleich vor den Kopf stößt und gleich miteinander so ins kurze Gras kommt, sondern wirklich hinschaut, okay, ja, das ist vielleicht doch nicht ganz so gut, man könnte es auch anders machen.
Was sind denn so klassische Situationen, in denen man sich da in die Haare kommt oder ins kurze Gras kommt, wie Sie gerade gesagt haben?
Beispielsweise, wenn ich ein Kind habe, dem es noch sehr schwerfällt, sich zu regulieren und in Ruhe, in Konzentration, in Fokus zu kommen, sich auch mal zurückzunehmen in der Klassengemeinschaft. Dann habe ich häufig Eltern, die man auch so ein bisschen als Profi-Eltern vielleicht bezeichnen kann, die wissen alles Mögliche über Regulation und erwarten einfach, dass alles Mögliche gemacht wird in der Schule und dass die Lehrkräfte das auch alles wissen müssen. Und haben auch oft so ein negatives Bild von Lehrkräften. Da passiert es schnell, dass Lehrkräfte sich natürlich vor den Kopf gestoßen fühlen, weil ihnen so gar nichts zugetraut wird oder weil sie auch merken, da ist Misstrauen mir gegenüber. Und Eltern auf der anderen Seite eben auch nur denken, ja, mein armes Kind und so. Und eigentlich bin ich auch gar nicht froh, dass das hier in diese Schule gehen muss. Und da möchte ich wirklich beide Seiten so für öffnen, zu sehen, dass es wichtig ist, in diese Einanderarbeit im Grunde zu kommen, von der wir ja auch in der Kita immer schon sprechen, dass wir miteinander gucken, wo steht das Kind und was braucht das? Und es braucht gar nicht immer die totale Sonderlocke, sondern es reicht manchmal aber auch, dass wir ein bisschen drauf eingehen und dass wir erstmal gucken, was braucht dieses Kind, damit es bestimmte Dinge schaffen kann und wie geht das aber auch im Klassenkontext mit unter Umständen 30 anderen Kindern.
Das klingt so, als würden Eltern und Lehrkräfte da relativ schnell in so eine Konkurrenzsituation kommen. Also Profi-Eltern und Lehrkräfte. Als Lehrkraft, mir begegnet jetzt eine Profimutter, die vielleicht mir vermittelt, ich weiß darüber fast mehr als sie, mein Kind ist so und so, mein Kind ist hochsensibel, es gibt ja bestimmte Vokabeln, die schnell fallen. Wie kann ich denn als Lehrkraft eine Situation gestalten, um aus dieser Konkurrenz gut wieder rauszukommen? Gibt es da so magische Sätze, gibt es da ein Vokabular?
Also ich finde immer erstmal den Gedanken ganz wichtig, sich füreinander zu interessieren. Und das geht am besten, indem man einander erst einmal Fragen stellt. Also beispielsweise, was versprechen Sie sich davon? Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht? Könnten Sie sich vorstellen, dass man das umsetzen kann, auch mit anderen Kindern? Wie wäre Ihre Idealvorstellung? Damit die Eltern erstmal aufmachen und sich nicht so angegriffen fühlen und oder in einer Situation wähnen, dass man sie ja nur ablehnen kann im Grunde. Das, glaube ich, ist so das Wichtige, egal, ob ich jetzt mit Eltern-Lehrkraft berate, wie die in Kontakt gehen sollen oder vielleicht auch Eltern mit Großeltern, ne, die unterschiedliche Vorstellungen haben von Erziehung. Also das ist der Gedanke, sich erst einmal füreinander interessieren. Und dann ist meine ganz persönliche Erfahrung, beruflich wie privat, dass die meisten Eltern und die meisten Lehrkräfte ganz gut zusammenkommen können.
Ja, als ich noch Grundschullehrerin war, habe ich Gespräche gerne geführt, bevor sie dringend wurden. Also habe sozusagen ein Gespräch angesetzt, wo man sich ganz offen und ohne irgendein auslösendes Problem unterhalten konnte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr viel Vertrauen schafft. Das könnte ja vielleicht auch eine Möglichkeit sein, um den Weg zu ebnen, nicht erst dann zu sprechen, wenn Probleme auftreten, die dann sich gegenseitig so im Ping-Pong hin und her geschoben werden. Gibt es denn auch Lehrkräfte, die auch überbehüten und mehr Autonomie fördern könnten?
Ist mir auch schon begegnet, weil sich viele Lehrkräfte ja auch nach dem Studium noch auf jeden Fall weiter dafür interessieren, was tut sich pädagogisch, ne, was ist da so unterwegs auch in der Welt. Und gerade die bedürfnis- oder beziehungsorientierte Pädagogik wird ja immer mehr auch in Fachbücher gebracht, an Fachkräfte herangetragen. Und da habe ich auch schon an verschiedenen Stellen erlebt, dass man damit so ein bisschen übers Ziel hinausschießen kann. Für mich ist wirklich dieser Gedanke immer wichtig, einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen, das will ich auf gar keinen Fall mehr, so wie es früher war, und ich will was Neues, ich will das Kind sehen. Ich nenne das in meiner Arbeit zugewandtes Zumuten. Das ist eigentlich so das, was immer oben drüber steht, wenn wir eine Lösung finden. Zumuten bedeutet eben wirklich Lerngelegenheiten zumuten. Ein Wachsen und Entwickeln kann nur entstehen, wenn ich auch in Situationen kommen darf, wo ich auch mal herausgefordert bin. Aber das eben auf eine zugewandte Art. Ich muss das Kind nicht beschämen, ich muss nicht bestrafen, ich muss nicht in eine Distanz fallen, sondern ich kann dem Kind zugewandt bleiben, auch wenn ich sehr klar oder kurz formuliere oder sowas. Das ist für mich der Weg, an den man sich immer mal wieder erinnern sollte, sowohl als Elternteil als auch als Fachkraft.
Zugewandtes Zumuten beschreibt die Haltung. Lassen Sie uns doch nochmal auf konkrete Beispiele schauen. Ich hätte jetzt ein solches Kind, das vielleicht überbehütet ist und ich merke, die Autonomie ist noch nicht sehr weit ausgeprägt. Was könnte ich konkret im Unterricht tun?
Da finde ich ganz wichtig, dass wir eben nicht in so ein krasses Fordern gehen. Ich habe das ganz oft, wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, was noch so sehr schüchtern, ängstlich wirkt, nicht sehr selbstständig, dass dann immer gleich vorgeschlagen wird, dieses Kind muss dringend in den Fußballverein. Ja, dann muss es das ja alles lernen. Und ich halte das für den falschen Weg. Zugewandtes Zumuten bedeutet auch, dass ich kleine Schritte gehe. Und dann ist es wichtig, dass das Kind erstmal diese Kompetenzen für sich selber zu sorgen, anderen ein bisschen mitzudenken, ein bisschen selbstständiger zu werden, in einem kleinen Rahmen lernt und nicht noch in der Herausforderung Teamsport. Also, dass man wirklich schaut, wo in der Schule kann ich vielleicht kleine Situationen herstellen mit ein paar anderen Kindern, dass das Kind nach und nach in eine Selbstständigkeit kommt. Beispielsweise, wenn es immer nach dem Unterricht da steht und seine Sachen nicht zusammenfinden kann. Dass ich dann gucke, wie kann ich eine Hilfestellung geben, dass es erstmal vielleicht nur sich um die Kleidungsstücke kümmert oder so. Also dass es ein kleiner Ausschnitt wird, wo es nach und nach Ideen bekommt, so könnte ich mich dran erinnern, dass ich nichts vergesse. Das ist im Grunde so dieser Gedanke, dass man so ein bisschen in kleinen Treppenstufen vorgeht. Und wenn man merkt, das funktioniert mit dieser kleinen Treppenstufe, dann kann man manchmal auch relativ schnell die Treppenstufen größer machen.
Das bedeutet schrittweises Anleiten. Ich frage mich, ob das auch bedeutet, mehr Zeit zum Spielen zu geben. Denn Spielen, die Spiele, die Kinder miteinander spielen, bieten ja auch viele Lernsituationen.
Ich finde ganz, ganz toll viele Kartensets, die da auch anleiten oder Ideen mitgeben zu sozialen Spielen, zu regulativen Spielen, damit die Kinder miteinander solche Situationen entwickeln können. Und tatsächlich im Grundschulalter ist es ja auf jeden Fall noch so, dass Spielen ähnlich wichtig ist wie Sprechen für die Kinder, um Dinge zu verarbeiten und sich auch zu erarbeiten. Deswegen, ja, Rollenspiele zum Beispiel unbedingt.
Lassen Sie uns nochmal über die Grenzen sprechen. Bis jetzt haben wir gesprochen, wie wir die Autonomie fördern können. Kinder und Eltern, die sehr im Überbehüten sind, sind vielleicht auch gewohnt, sehr viel zu bekommen. Wie kann man da als Lehrkraft gut Grenzen setzen?
Da finde ich auch immer wichtig, nochmal sich zu erinnern, dass dieses Grenzen sehen und einhalten können ja in den Bereich Sozialkompetenz gehört. Ich kann aber nur sozialkompetent sein, wenn ich kompetent bin. Also wenn ich mich mit mir gut auskenne, ganz gut spüren kann, wann wird es mir zu viel, wie kann ich damit umgehen, wenn ich mich so oder so fühle. Das heißt, wenn ich so merke, das Kind ist nicht so richtig sozialkompetent, übergeht ständig meine Grenzen, ruft rein oder ne, macht irgendwas, was es so denkt, hat auch ständig Stress mit anderen in der Klasse, dann finde ich es wichtig zu schauen, wie ich kompetent ist denn das Kind. Und eher auf dieser Ebene auch den Eltern eine Anregung zu geben, was braucht das Kind vielleicht noch, um sich selber besser zu spüren, um Ideen zu bekommen für bestimmte Strategien. Wie kann ich mich mal kurz stoppen, bevor ich fordere, bevor ich handgreiflich werde oder was auch immer. Also auf dieser Ebene eher zu gucken, das ist das eine. Und das andere ist, finde ich auch, dass wir als Erwachsene, egal jetzt ob Eltern oder Lehrkräfte, mit den Kindern sprechen und zwar nicht nur über, was hast du falsch gemacht, so soll es gehen, sondern auch über uns. Wo kennen wir die gleichen Probleme, die das Kind hat? Kennen wir die heute noch im Kollegenkreis? Kennen wir die noch von früher, als wir selber 12 waren oder 6? Und dann mit dem Kind so zu überlegen, wie bin ich denn damit umgegangen? Wie habe ich das gelernt? Das ist so ein ganz wertvoller Impuls, auch für Lehrkräfte, dem Kind zu zeigen, nicht du bist falsch, du bist der Einzige, der das falsch macht, sondern das ist ein Lernthema für alle Menschen. Und jeder ist da so ein bisschen unterschiedlich, wie beim Fahrradfahren auch. Der eine kann es mit 4, der andere erst mit 9. Ist das bei der Ich-Kompetenz und bei der Sozialkompetenz auch? Das, finde ich, macht uns viele Türen auf.
Ein typischer Konflikt zwischen Kindern und Eltern ist ja die Smartphone-Nutzung. Und im Moment sind Handyverbote überall im Gespräch, Frau Hummel. Was bedeutet das zwischen Überbehütung vermeiden und Konflikte aushalten und aushandeln lernen für die Smartphone-Nutzung?
Ist ein total wichtiges Thema, was ja einfach immer früher Thema wird und auch in den Elternabenden, die ich so mache, immer Thema ist. Egal, ob wir ursprünglich über Schlafen oder über Schüchternheit gesprochen haben, irgendwann kommt immer eine Medienfrage. Und ich finde so wichtig in dieser Diskussion, dass wir nicht nur dabei hängen bleiben, wollen wir ein Verbot und bis wann soll das gelten, sondern dass man wirklich auch drauf schaut, welche Fähigkeiten, welche Bewältigungskraft brauchen Kinder, die wir ihnen als wie mitgeben und zeigen müssen, damit sie eben nicht bei unangenehmen Gefühlen zum Tablet oder zum Smartphone greifen, sondern in positiven Situationen, dass man gleich so eine Suchtprophylaxe dabei hat, damit nicht bei Langeweile oder kurz mal warten müssen, immer gleich der Griff dahin geht. Das ist ja bei uns Erwachsenen auch oft genug ein Thema. Aber dass wir wirklich auf diese Fähigkeiten gucken, die es braucht, bevor wir über Verbote sprechen. Das ist ja auch ein legitimes Thema, aber das finde ich viel wichtiger. Und das ist tatsächlich auch ein ganz großer Part von zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben. Dieses Wie, wie gehe ich mit Langeweile, Stress, Unmut denn um? Auf bewältigungskräftige Art und nicht, indem ich irgendwas betäube.
Die bewältigungskräftige Art, die merke ich mir. Zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben ist ein gleichzeitig empathischer Ansatz, der trotzdem die Überbehütung und das Überkompensieren vermeidet und stellt die Kinder in den Fokus mit der Begleitung, die sie heute brauchen. Heute geht es darum, wie Lehrkräfte Autonomie fördern und gleichzeitig Überbehüten vermeiden können. Vielen Dank, Frau Hummel.
Das war Einfach unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.